Werbung. Als Unternehmer kann man noch so gute Ideen und Produkte haben, aber am Ende ist alles nichts wert, wenn man nicht verkauft. Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt? Wenn wir über Online-Business reden und nein, keine Angst, nicht über Online-Dating, dann habe ich die perfekte Lösung für euch und zwar Shopify. Wusstest du, dass bereits zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen, darunter innovative Startups sowie Familienbetriebe mit langjähriger Tradition? Und ich war echt erstaunt, wer generell auf der Kundenliste von Shopify steht. Wir Aktionäre kennen ja Carrier Global, die verkaufen Klimatechnik und das dank Shopify 90% schneller und zu einem Zehntel der Kosten. Aber auch Remy Contreau, Samsonite, Sennheiser, Tommy Hilfiger und sogar der Fußballclub Brügge nutzen Shopify. Shopify ist die Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System bis zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Egal ob Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln, Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren, nämlich dein Business. Teste Shopify jetzt kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de/Mario. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Also die Katastrophe ist schon da. Hier ist ja in Wirklichkeit schon ein kleiner Weltkrieg im Gange. Momentan läuft aber Israel Gefahr, dass es bald so ausschaut wie der Gazastreifen. Mit welcher Glaubwürdigkeit verurteilt man einen Krieg in der Ukraine, aber nicht den jetzt gegen den Iran? Weil der Ölpreis wird einmal aufs Doppelte gehen. Das wird 50 Entwicklungsländer in den Ruin treiben. Wenn die natürlich keine Chance mehr sehen, ihr Regime zu retten, dann sind diese Kamikaze-Aktionen möglich. Das wäre für die Weltwirtschaft nichts anderes als der Startschuss in die nächste Mega-Rezession. Wenn aber diese Versorgungsroute in Gefahr ist, dann kann uns niemand helfen.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr interessanten Gast. Er ist Energieexperte und Geschäftsführer von JBC Vienna. Herzlich willkommen, Johannes Benigni.
Grüß Gott.
Herr Benigni, freut mich sehr, dass Sie zu Gast sind auf meinem Kanal. Das Thema, der Anlass ist jetzt nicht so erfreulich. Beben im Nahen Osten, da wollen wir mal drüber sprechen. Vor allem die Auswirkungen natürlich auf Ölpreis und Co. Ölpreis ist ja das, worauf alle gerade schauen. In einer Woche Ölpreis bei $100 oder bei $50? Was halten Sie für wahrscheinlicher?
Es ist momentan alles möglich, nicht? Also die Variante des hohen Preises wird wahrscheinlich eher dann sein, wenn die Situation eskaliert. Und das kann leicht passieren. Ja. Der Iran, wenn er in die Enge getrieben wird, hat nicht sehr viele Möglichkeiten, die Drohung, die Straße von Hormuz zu schließen. Die gibt's, ja, die wurde immer wieder artikuliert. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, beziehungsweise nicht leichtfertig passieren. Einfach deswegen, weil es sehr viele Interessen gibt, dass der weltweite Warenverkehr aus dem Mittleren Osten auch weiterhin stattfindet, nicht? Also der Persische Golf oder Arabische Golf, je nachdem von welcher Seite man sich das anschaut, ist also die Hauptschlagader sozusagen im Öl- und Gasgeschäft. Und da gibt es große Konsumenten auf der einen Seite wie China und Indien, die was dagegen haben, dass man dazu macht. Aber auch wichtig, die arabischen Länder. Ja. Der Iran hat sich erst im letzten Jahr mit Saudi-Arabien versöhnt. Man hat hier mittlerweile ein sehr anständiges Verhältnis und beide Seiten sind bemüht, miteinander gut auszukommen. Man kann sich vorstellen, dass dieses Verhältnis auch belastet wäre, wenn jetzt hier auf einmal die Straße zugemacht wird, weil das möglicherweise dann auch für Saudi-Arabien ernste Konsequenzen hätte. Also man kann sich vorstellen, niemand wäre erfreut. Die Maßnahmen dann, kann man sich auch vorstellen, um das wieder aufzumachen, wären dann alle Mittel legitim. Ja? Herr Trump die Möglichkeit, hier egal was zu machen. Und das kann man sich vorstellen, dass das nicht gut endet.
Es ist ja leider immer keine gute Idee, auf die Wettmärkte zu schauen. Polymarket zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Da kann man ja eigentlich alles einsehen, was passieren könnte. Und dann gibt es ja Wahrscheinlichkeiten dafür. Und jetzt steht die Wahrscheinlichkeit, dass die USA eingreifen bzw. militärisch tätig werden gegenüber dem Iran, steht schon bei 67%. Also Sie haben es gerade selber gesagt. Ist das auf dem Tisch sozusagen? Und was würde dann passieren? Wäre es dann sehr schnell vorbei oder wäre das dann eher ein weiterer Schritt in Richtung Eskalation? Also was sind da gerade Ihre Szenarien?
Naja, schauen Sie, ich erinnere mich noch an den Irakkrieg. Ne? Da wurde das auch sehr stark diskutiert und man war sich sehr schnell einig, dass man den Irak nicht besiegen kann, wenn man keine Boots on the ground hat. Also wenn man keine Soldaten hat, die mit einer Bodenoffensive reingehen. Ein großes Land wie der Iran von der Luft aus zu bombardieren und einen Sieg davon zu tragen, ist sehr schwierig. Natürlich hat Israel hier eine Übermacht, weil ja mittlerweile sehr viele andere Länder mithelfen. Ja, allein ob das Tankflugzeuge sind, die hier, man hört ja auch von verschiedenen Ländern zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, hier ist ja in Wirklichkeit schon ein kleiner Weltkrieg im Gange. Das heißt, das ist klar, ja, dass hier sehr viel Macht dahinter steht, um hier mit der Luftüberlegenheit den Iran in die Knie zu zwingen. Nur, was möchte man erreichen? Wenn Sie mir heute sagen, ja, wir wollen jetzt den Iran einmal eine Lektion erteilen, dann sage ich, okay, und in 10 Jahren ist er dort, wo er heute ist und was hat das gebracht? Ja? Wenn ich das endgültig lösen will, dann ist die Frage, wie? Ja, weil diese Anlagen, die der Iran hat in den Bergen, die sind hunderte Meter unter Grund und die lassen sich wahrscheinlich nicht so leicht hier wegmachen. Und dementsprechend ist für mich irgendwie die Strategie ja nicht ganz nachvollziehbar. Ja. Der Herr Netanyahu hat natürlich dieses Bedürfnis, dass er quasi alle seine Feinde einen nach dem anderen hier aufs Korn nimmt. Das ist alles verständlich. Nur das Ergebnis ist für mich nicht ganz klar. Auch wenn jetzt Amerika sich jetzt hier einschaltet und mit großen Bomben hier noch einmal dazukommt, kann ich mir schwer vorstellen, dass das jetzt die Lösung bringt, weil das angereicherte Uran, das ist da. Und wenn das bei 60% ist, dann haben die das in ein paar Jahren, wenn sie wollen, nicht? Auf der anderen Seite hat sogar der amerikanische Geheimdienst und die Chefin des amerikanischen Geheimdienstes erst im März vor dem Kongress ausgesagt, dass der Iran nicht in der Nähe ist, dass er Atomwaffen hat. Das heißt, das ist ein Widerspruch in der Analyse des israelischen Geheimdienstes und jenem der Amerikaner. Und wenn ich mir jetzt diese Analysen als Ausgangspunkt hernehme für diese militärische Aktion, dann ist es für mich nicht ganz schlüssig, ja, was das soll. Und ich sehe auch das Endziel nicht ganz. Ja. Wenn man jetzt, wenn man sagt, okay, man möchte einen Regime-Change machen, okay, verstehe ich. Nur meistens ist es ja so, wenn jemand angegriffen wird, dann scharen sich die Leute um das Regime. Und das passiert derzeit auch im Iran so. Ich glaube auch, dass die grundlegende Analyse im Vorlauf etwas verunglückt ist. Man hat geglaubt, dass das, was man als Gegenwehr seitens der Hamas und der Hisbollah und auch aus dem Jemen gewohnt war, dass diese Gegenwehr jetzt automatisch auch weitergeht mit dem Iran und das war's. Ja? Und der Iron Dome hatte gezeigt, dass er das gut im Griff hatte. Ja? Momentan läuft aber Israel Gefahr, dass es bald so ausschaut wie der Gazastreifen. Und dann ist die Frage, ob das wirklich so ein erfolgreicher Coup war, vor allem wenn man dann auf der anderen Seite keinen wirklichen Gewinn verbuchen kann. Ja, weil wenn ich nur den Iran um 10 Jahre zurückhaue, dann bringt das nichts. Ja, und was zusätzlich hier noch wirklich wehtut, ja, und das sage ich jetzt ganz nüchtern als Beobachter, man kann zu den Mullahs stehen, wie man will, und ich kenne also nicht viele Leute, die eine positive Interpretation des Mullah-Regimes haben, aber die Interpretation des Völkerrechts ja, ist relativ eindeutig. Ja, und der Iran hat noch nie ein anderes Land angegriffen und hat auch den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Und da stellt sich die Frage, ob ein Land, das wiederum sehr viele seiner Nachbarn angegriffen hat und den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben hat, wirklich die moralische Hoheit hat, hier den Iran anzugreifen. Und da wird es sehr schwierig sein, am Ende des Tages für Israel die moralische Oberhoheit davonzutragen. Es wird sehr schwierig sein für die wertebasierende oder regelbasierte westliche Gemeinschaft, dass sie dann sagt, ja, das ist in Ordnung. Ja, weil mit welcher Glaubwürdigkeit verurteilt man einen Krieg in der Ukraine, aber nicht den jetzt gegen den Iran? Die Leute haben heute einen Zugang zu unabhängigen Medien. Und es ist leider so, dass die unabhängigen Medien heute sehr sporadisch gesät sind. Und es bleibt einfach dieser fahle Beigeschmack da, dass man einfach denjenigen, die die Herrschenden sind, nicht mehr glauben kann, dass sie nicht mehr glaubwürdig sind. Und das wird am Ende des Tages überbleiben von diesem ganzen Konflikt, ja, weil den meisten Leuten ist der Iran relativ egal. Aber man wird sich die Frage stellen, da kann man sich auf die Ehrlichkeit und auf das, was unsere Politiker sagen, verlassen? Kämpfen die wirklich
fürs Obstringentes, Gute?
Kämpfen die fürs Gute oder ist das jetzt einmal wieder nur die Interessen von einer Lobbygruppe, die halt einmal stärker ist, nicht? Und da fürchte ich, dass Israel also die Rechnung ein bisschen ohne den Wirt macht, dass sie sich selber damit sehr schaden, ja? Auch wenn ich ihre Sorgen und Ängste vollkommen nachvollziehen kann. Aber ich glaube, dass das halt mit dieser Methode von der Strategie her nicht aufgeht, ja? Weil ich nicht sehe, dass sie das zu Ende führen können. Aber schauen Sie, das ist einmal die strategische Einschätzung. Hat aber etwas mit dem Endgame zu tun. Die Straße von Hormuz ist ein heikles Thema und natürlich kann der Markt da hier deutlich nach oben gehen. Es ist aber auch für Israel und die Versorgung und die Gasversorgung Israels und das Levitian-Gasfeld, das ja dort sehr groß ist, auch ein heikles Thema, weil wenn der Iran Tit for Tat spielt, dann können sie dort auch diese Gasfelder quasi herausnehmen und das würde auch einen großen Schaden für Israel bedeuten. Also ich sehe da hier massiven Kollateralschaden auf beiden Seiten.
Sie haben vorher schon gesagt, da ist eigentlich ein kleiner Weltkrieg im Gange. Jetzt ist ja die Frage, steckt da jetzt mehr dahinter, beziehungsweise auch die Rolle von Russland, von den USA? Jetzt hat der Trump letzte Woche, wurde ja berichtet, dass er eigentlich nicht wollte, dass Israel das macht. Jetzt ist ja trotzdem die Frage, Sie haben auch gerade schon vom Regimewechsel gesprochen. Was ist denn aus Ihrer Sicht da die größere Perspektive? Also wenn Sie von einem kleinen Weltkrieg sprechen, da sind ja viele Großmächte, die dann auch auf verschiedenen Seiten stehen und mitmischen. Was braut sich da gerade zusammen?
Naja, es ist der letzte Schritt quasi des Kampfes gegen alle potenziellen Feinde, nicht? Also in meinen Augen haben wir in den letzten 20 Jahren gesehen, dass Netanyahu einen nach den anderen der Länder, die er nicht für freundlich gesinnt interpretiert hat, aus dem Verkehr gezogen hat, direkt oder indirekt mit der amerikanischen Hilfe. Und Amerika hat hier keine eigene Außenpolitik, sondern sie werden sehr stark in der Außenpolitik im Mittleren Osten von dem geführt, wie Israel das vorgibt. Wir haben das gesehen mit dem Krieg gegen Libyen, in Syrien, in Libanon, im Irak, jetzt auch im Gaza und gegen die Jemeniten. Und es tut halt weh, ja, wenn man sieht, dass da jemand freie Laufbahn hat und die Außenpolitik so gestalten kann von einem der wesentlichen Weltmächte. Und da kommt jetzt dazu, dass Europa sich momentan versucht zu emanzipieren. Europa versucht, eine eigene Außenpolitik zu definieren und das ist der Lackmustest. Ja. Ist Europa glaubwürdig, wenn es eine eigene Außenpolitik definiert? Ist es in der Lage, unabhängig zu denken oder ist es wiederum nichts anderes wie ein Push-Pudel? Ich meine, wir haben das gesehen im Irakkrieg. Hatte der Präsident Bush in Amerika Tony Blair, nicht, dem gefolgt ist und man hat nachher zähneknirschen zugeben müssen, dass diese Beweise für die Weapon of Mass Destruction gefaked waren und nicht da waren. Und jetzt hat man halt eine andere Interpretation dessen, wie weit der Iran jetzt ist und was er will. Ja? Ich kann das immer behaupten. Ich kann immer sagen, der Iran will mich morgen vermöbeln und wenn er das wirklich wollte, hätte er es wahrscheinlich gemacht, ja? Nur hat er nicht. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, ja, ist das eine regelbasierte Weltordnung? Ja? Und ist es in Ordnung, dass ein Land Kriege führen kann gegen viele andere? Und da muss sich Europa die Frage stellen und sagen, okay, wir wollen Israel schützen, weil wir einfach eine historische Verantwortung haben. Aber es muss auch sich an die Regeln halten, weil es hilft nichts, wenn ein Land nachher hier sich eben nicht an diese Weltordnung haltet, weil dann können wir sie auch nicht schützen. Und da ist die Glaubwürdigkeit meines Erachtens der Politik gefragt.
Schauen wir auf den Ölpreis zurück, denn das ist natürlich sehr, sehr wichtig für die Börsen, aber auch für die Weltwirtschaft. Was ist denn jetzt Ihr Worst-Case-Szenario? Also wo Sie sagen, das wäre gar nicht gut und vor allem, wo könnte dann der Ölpreis hinsteigen? Also wenn wir das jetzt mal ganz konkret uns anschauen.
Naja, die Frage, die sich mal stellen wird, ist, ob China zum Beispiel sich hier in den Konflikt einschaltet, nicht? China, Russland sind alles Staaten, die gegen den Unilateralismus der Amerikaner was zu sagen haben. Ja? Die stört es, dass ein Land diktiert und die anderen müssen jetzt das machen, was sie sagen. Ja? Weil im Völkerrecht ist es ganz klar, die Souveränität der Länder ist geregelt. Ja? Die Leute haben das Recht, ja, tun und zu machen, was sie wollen. Und es steht einfach uns nicht zu, als Außenstehende ihnen eine Vorschrift zu machen. Wie zum Beispiel, du darfst jetzt der Uran nicht anreichern. Ja? Es ist zwar nachvollziehbar, dass der eine oder andere hier Sorgen hat, ja, aber im Völkerrecht ist es klar geregelt. Ja. Und jetzt ist natürlich die Gefahr die, dass man hier nicht zuschaut und sagt, okay, es wird einer der Länder, die auch hier im BRICS dabei ist und die also quasi hier einen anderen Weg gehen will, wird jetzt gerade bekämpft. Und kann natürlich sein, dass China sich da hier anschließt. Ich glaube es zwar nicht, weil die an und für sich um ihre eigenen Sachen eher kümmern wollen und nicht um einen Weltkrieg, aber theoretisch werden sie mich fragen, was sind solche Szenarien, wo das Ganze ausufern könnte, dann wäre es, dass sich andere Länder auf der Seite des Irans hier anschließen. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Ja? Der Einsatz von, schauen Sie, was ja den Krieg in Wirklichkeit schon eskalieren hat lassen, ist der Angriff auf Nuklearanlagen. Überlegen Sie sich einmal die Dimension, wenn ich eine Nuklearanlage bombardiere, dass hier nukleares Material austritt, ist ja quasi klar, ja. Ein Verbrechen. Und dass man das jetzt hier erlaubt oder dass das jetzt hier gemacht wird, ist ja eigentlich schon das Überschreiten aller Linien. Ja? Stellen Sie sich vor, das wäre im Russlandkrieg passiert, also gegen die Ukraine, nicht? Also das sind alles Dinge, das sind No-Gos. Ja? Das heißt, hier werden bereits viele rote Linien überschritten. Nicht? Natürlich sollte die Straße von Hormuz gesperrt werden. Wir merken ja momentan, dass es dort Signalstörungen gibt. Ja? Es sind ja Schiffe schon kollidiert.
Vielleicht kann man die eigentlich sperren, vielleicht mal als Zwischenfrage? Wie können sich das, die Zuschauer haben es vielleicht schon mal gehört, aber man kann es vielleicht nicht so plastisch sich gerade vorstellen.
Naja, man kann viele Behinderungen machen. Seminen auszubringen ist nicht so kompliziert, ja, und das heißt, führt ja dazu, dass der quasi sehr schwer ist zu fahren dann. Aber offensichtlich ist ja eine Störung in dem Transit bereits im Gange, weil es dürften die Signale gestört sein. Es ist nur nicht ganz klar, wer stört. Ja, es kann sein, dass die GPS-Signale gestört werden, damit man nicht weiß, wo die amerikanischen oder die israelischen Militärjets gerade sind. Es kann sein, dass sie gestört werden, damit man die Schiffe in die Irre leiten. So was Ähnliches im Irakkrieg auch schon gesehen. Das heißt, das sind Dinge, wo man nicht weiß, wo das genau herkommt. Aber kann man vorstellen, dass das eine Irritation ist, die stattfinden kann. Wie gesagt, Seminen auszubringen ist was anderes. Ich glaube ja nicht, dass das passiert, ja, aber es kann natürlich dann ein Excuse sein, dass nicht nur Amerika sich nachher als Retter der Welt einschaltet und sagt, so, und jetzt müssen wir eine Atombombe auf Teheran werfen, weil sonst haben wir alle ein Problem. Wissen Sie, es gibt 100 Szenarien, die man sich vorstellen kann, warum der Krieg weiter eskaliert, ja, und da muss man sich halt dann die Frage stellen, wer hat ein Interesse an einer Eskalation, ja?
Es ist ja unterm Strich ja eigentlich niemand, oder? Also jetzt mal, wenn man jetzt mal ganz, eigentlich würde man ja sagen, niemand. Aber das ist ja die Frage, weil...
Naja, bis jetzt war es so, dass die Israelis einen Krieg begonnen haben und dann am dritten Tag schon die Amerikaner gebeten haben, ihnen zu helfen. Also ganz ehrlich, die spielen hier ganz klar auf Rechnung der Amerikaner. Sie führen den Präsident Trump vor, ja, weil ich kann nicht in einen Krieg reingehen gegen meinen stärksten Verbündeten. Sie haben in Wirklichkeit Präsident Trump, so schaut es zumindest von außen aus. Ja. Sie haben eventuell informiert und er gesagt, aber ich möchte damit nichts zu tun haben. Nicht? Das hat er am Anfang gesagt.
Und dann stellt sich raus, ja, ich habe es eh gewusst und ja, natürlich unterstütze ich Israel. Ja, wir dürfen nicht vergessen, Israel hat die stärkste Lobby der Welt, ja, in Amerika. Und das ist einmal ein Fakt, das dominiert die amerikanische Politik. Nur eins ist auch klar, Präsident Trump hat wahrscheinlich selber kein Interesse gehabt, in diesen Konflikt reinzugehen. Warum wieder? Komme ich wieder zurück zum Hauptthema, Glaubwürdigkeit. Jeder Politiker hat ein Pocket an Glaubwürdigkeit. Trump hat Verhandlungen geführt mit dem Iran. Ja, wie glaubwürdig wird er in der Zukunft auf der politischen Ebene und auf der politischen Bühne sein, wenn er mit jemandem verhandelt und jemand anderer ermordet derweil einen Verhandlungspartner? Das ist ein No-Go. Wissen Sie, das kann man machen einmal und dann, das war's. Also seine politische Glaubwürdigkeit, ja, ist sehr stark lädiert und das von einem Verbündeten, der ein kleines Land ist. Und das gibt zu denken, weil das auch ein Spiegel ist von dem, wie eigentlich die westliche Welt momentan sich präsentiert.
Jetzt hat man aber ein bisschen das Gefühl, das ist gekippt die letzten Tage. Also erst war es ja letzte Woche, ich komme ja natürlich immer sehr stark aus der mit der Börsenbrille und mit der Aktienbrille. Also da war es erstmal, dass man sich gedacht hat, oh, Ölpreis und Inflation und das kann Trump ja gar nicht brauchen. Und er hat ja auch erstmal, wie Sie es gerade erklärt haben, erstmal beschwichtigt. Und jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, jetzt hat ja auch Merz dann, der deutsche Kanzler, sich dann klar zu Israel bekannt, dass man jetzt das Gefühl hat, okay, jetzt könnte man vielleicht im Iran diesen Regimewechsel herbeiführen. So nach dem Motto, jetzt wird da nicht, kann man sagen, jetzt wird da mal aufgeräumt. Ist das vielleicht jetzt so ein Punkt, dass, ja, dass Trump dann vielleicht auch so sagt, okay, jetzt werden wir da vielleicht mal so einen Konfliktherd oder so einen Problembären da mal los. Es ist ja auch hier nochmal ganz klar, was Israels Verteidigungsminister hat ja auch Ali Khamenei jetzt nochmal gedroht, hier ihm drohen ähnliches Schicksal hier wie Saddam Hussein. Also das ist ja schon jetzt, hat man die Befürchtung, da geht es jetzt schon in eine eindeutige Richtung, oder? Auch verbal zumindest.
Ja, Deutschlands Außenminister wurde ja gefragt, nicht, wie das völkerrechtlich ist, nicht? Und er wollte sich da nicht festlegen. Weil völkerrechtlich ist der Angriff Israels nicht zu rechtfertigen mit einer Selbstverteidigung. Ja? Dass Deutschland die moralische Verantwortung spürt, Israel zu unterstützen, ist vollkommen klar. Ja? Nur man kann halt beim Völkerrecht schwer diese Dinge dann tolerieren, nicht? Also das ist halt schwierig, ja, ein schwieriges politisches Thema. Ist auch nicht mein Thema. Mhm. Ja, ich bin Energieexperte, ich versuche das immer nur zu interpretieren, ja, was bedeutet klar. Das für die Märkte. Ich sehe einfach das grundlegende Problem in meiner Analyse, die Glaubwürdigkeit der regelbasierten Welt, nämlich wie ist die Glaubwürdigkeit der Politik, die hier am Ende des Tages sehr beschädigt davor herausgehen wird. Nummer eins. Nummer zwei, glaube ich, dass es nicht möglich sein wird, eine Endlösung unter Anführungszeichen im Iran herbeizuführen, ohne Boots on the ground. Ja? Weil das iranische Land ist riesig, ja, und die Bevölkerung ist auch nicht klein. Und dass man da glaubt, dass man das nur mit Flugangriffen machen wird, das ist schwierig zu sehen. Vor allem, wenn jeden Tag dann Raketen in Haifa und anderswo einschlagen, da ist ja mittlerweile auch eine Informationssperre seitens Israel verhängt worden. Dann kann man sich denken, warum? Ja? Das heißt, der Schaden, der in Israel stattfindet, ist ja auch enorm. Und dementsprechend, schauen Sie, der Ölmarkt ist momentan on the sideline, ja. Der schaut sich das an. Warum? Solange die Ölinstallationen nicht angegriffen werden, ja, wird der Ölmarkt nicht großartig reagieren. Ja, weil das ist ja nicht gesagt, dass das sein muss. Ja. Kann aber passieren. Ja. Dann wird es wahrscheinlich weiter eskalieren. Dann ist die Frage, wie weit geht das nur auf Israel? Dann haben wir 1,5 Millionen Fass an Exporten, die hier betroffen sind. Ist nicht die Welt. Das wird die OPEC Plus aushalten.
Das der Iran exportiert ja auch sehr viel nach China. Also das wäre jetzt wahrscheinlich
China
auch kein Weltuntergang. Gut, es wird sicherlich ein bisschen Druck bringen, aber das wäre jetzt auch noch nicht kein Panikmodus, oder? Wenn man jetzt mal.
Naja, es ist ein bisschen kein Panikmodus, weil 1,5 Millionen Fass kann man durch andere Quellen ersetzen. Ja? Wenn man sie ersetzen kann. Ja? Das heißt, die Frage ist, solange die Straße von Hormuz Öl ausspuckt und es kommt raus, dann ist der Markt relativ gefasst. Ja? Wenn aber diese Versorgungsroute in Gefahr ist, dann kann uns niemand helfen. Ja? Dann ist nur noch die nächste Frage, wie lange ist diese Störung zu erwarten? Weil der Ölpreis wird einmal aufs Doppelte gehen, ja, solange wir nicht wissen, wann diese Gefahr gebannt ist. Das wird 50 Entwicklungsländer in den Ruin treiben.
ja, um einmal Klartext zu sprechen. Das ist genauso intelligent, diese Lösung, wie Sanktionen gegen Russland, die nämlich wirklich greifen. Ja. Man kann natürlich Russland im Ölexport komplett dicht machen. Nur wenn man das macht, dann sind wiederum die Ölpreise so hoch, ja, weil so viel Öl vom Markt genommen wird, dass die 50 ärmsten Entwicklungsländer pleite sind. Das heißt, da muss man sich immer die Frage stellen, qui bono, ja, wem bringt das wirklich was? Und mittlerweile glaube ich, dass man sich da klar ist, das bringt weder der einen noch der anderen Kriegspartei etwas. Warum? Weil einfach der Iran hat auch Verbündete, sowohl auf der Produzentenseite als auch auf der Konsumentenseite, die werden das nicht wollen. Wenn die natürlich keine Chance mehr sehen, ihr Regime zu retten, ja, dann sind diese Kamikaze-Aktionen möglich, ja, dann kann man für nichts mehr die Hand ins Feuer legen. Aber momentan würde ich es als nicht die wahrscheinlichste Variante betrachten.
Was ist denn die kritische Marke beim Ölpreis? Also man schaut ja dann gern logischerweise menschlicher Natur $100, wo man sagt, was ist denn für Sie so eine Marke, wo Sie sagen, da kriegen Sie wirklich, Sie haben gerade von einer Verdopplung gesprochen, dann wären wir ja so bei 140, 150. Was ist denn so eine Marke, wo Sie sagen, da kriege ich dann wirklich Bauchschmerzen? Ab da wird es kritisch für die Weltwirtschaft.
Es ist natürlich im Ölmarkt immer die Frage, wie lange. Ja? Eine kurzfristige Variation, die haltet jeder aus. Warum? Weil wir haben alle genug strategische Reserven. Aber die Frage ist, wie lange müssen die herhalten? Ja? Weil die 20 Millionen Fass, das ist Rohöl und Produkte, die aus dem Mittleren Osten rauskommen, die sind gigantisch viel Volumen pro Tag. Und da würden sich die Lager auch relativ flott reduzieren. Und das wäre natürlich die Sorge. Und es wäre nicht nur Öl, sondern es wäre auch Gas, weil Katar ist einer der großen Exporteure im Gas. Da wäre vor allem dann Asien betroffen, aber auch Europa bezieht einiges. Also wir hätten hier ordentlich zu tun und es wäre für die Weltwirtschaft nichts anderes als der Startschuss in die nächste Mega-Rezession.
Öl, Gas, gibt es noch was anderes, was viele übersehen? Oder geht es wirklich nur um die zwei Dinge, unterm Strich?
Ich glaube, damit hätten wir eigentlich die Hauptaspekte. Ich meine, es ist, wie gesagt, für mich ist
reicht ja auch. Also.
Das Hauptthema ist die Glaubwürdigkeit der westlichen regelbasierten Politik. Ja. Wie sehen die das und wie sieht Europa jetzt seine Außenpolitik? Ja? Weil die müssen Stellung beziehen. Ja. Amerika war klar, da kann man sehr viel diskutieren, ja, dass die immer auf der Seite von Israel sind, direkt, indirekt, und dass die ja auch mitkämpfen, in Wirklichkeit im Hintergrund, da macht das nicht so viel Unterschied, ja, im Vorfeld, ja, weil das ist immer klar, ja. Aber Europa hat hier momentan eine sehr starke, ein starkes Fragezeichen, wie sie das der eigenen Bevölkerung verkaufen will, nicht? Denn wir sehen ja schon in sehr vielen Ländern, dass es hier Probleme gibt, auch mit der Interpretation dessen, was im Gazastreifen passiert, nicht? Ist wieder ein anderer, wenn Sie wollen, Kriegsschauplatz, nicht? Aber da hat die europäische Bevölkerung ja schon eine emotionale Diskussion. Jetzt gibt es wenige Leute, die ich kenne, die für die Mullahs sind, ja. Aber es wird sich auch jeder die Frage stellen, mit welcher Moral wird hier jetzt gehandelt, ne?
Kommen wir langsam zum letzten Teil des Interviews. Jetzt haben wir heute über viele Risiken, unschöne Szenarien gesprochen. Vielleicht nochmal erst eine Einordnung, wie wahrscheinlich ist das jetzt alles wirklich? Ich weiß, das ist schwer, das jetzt auf Zahlen festzunageln, aber es gibt schon auch, nicht, dass der ein oder andere Zuschauer jetzt schon vom Stuhl gefallen ist, es gibt schon auch eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt nicht in einer Katastrophe endet oder dass wir jetzt nicht, also dass sie bleiben trotzdem entspannt, trotz vieler offener Fragen.
Also die Katastrophe ist schon da. Weil es ist auf beiden Seiten massiver Schaden entstanden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das heute beendet wird, ist nicht absehbar. Ja, der Iran bietet ja an, lassen wir es bleiben. Ja, Israel macht weiter, ist ja logisch. Ja, es haben ja nichts vorzuweisen. Ja, sie können nicht behaupten, dass sie diese Untergrundanlagen vernichtet hätten. Dann stellt jeder die Frage, und bitte, wofür haben wir jetzt die Bomben auf den Deckel bekommen? Nämlich in Haifa und wo auch immer. Das heißt, die Frage ist, war das gut jetzt, ne? Das heißt, das ist das Problem. Wir haben jetzt nicht so, wissen Sie, in den vergangenen Konflikten, ja, da war ein kurzer Angriff da und ein kurzer Gegenangriff dort und man hat das Gesicht gewahrt und das Ganze war vorbei.
Wie jetzt im April 2024 zum Beispiel, meinen Sie?
Ja, absolut. Ja, da war das eine Symbolpolitik. Ja. Momentan hat man das, was der Iran an Hyperschallraketen hat, komplett falsch eingeschätzt, ja.
meine Interpretation. Was ich ziemlich sicher, dass da nicht so eine Trefferrate hier zustande kommt. Und jetzt ist es sehr schwer, da hier abzudrehen, diesen Konflikt ohne herzeigbare Ergebnisse. Und deswegen macht man jetzt mal Propaganda. Ja, und ist halt nur die Frage, ob das dann am Ende des Tages plausibel ist, wenn die Iraner weitermachen und solange dort nach wie vor der gleiche Führer ist. Deswegen redet man jetzt vom Regime-Change. Weil man muss ja irgendwas herzeigen als der tatsächlichen Erfolg von dieser Mission. Und wenn jetzt der gleiche Führer dort ist, ja, und der sagt, wir haben uns nicht unterkriegen lassen, ja, wir machen weiter, dann hat Israel ein Riesenglaubwürdigkeitsproblem, weil da wird jeder sagen, ihr seid deppert geworden, warum habt ihr das jetzt gemacht? Ja? Also das ist das Problem bei diesem Konflikt. Das heißt, er ist momentan in einer Phase, wo er die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt beendet wird, ist nicht logisch, ja, für mich nicht nachvollziehbar. Und dieser gesichtsschonende Ausstieg bei einem Konflikt ist aber immer das Um und Auf. Ja? Jeder will irgendwo gesichtsschonend nachher raus. Ja? Aber man hat das strategisch falsch geplant. Und das ist das, was mich eigentlich wundert, weil die Strategie hinter solchen Konflikten ist immer das Um und Auf. Man muss immer überlegen, was kann passieren. Und das hat man offensichtlich überhaupt nicht berücksichtigt. Und das ist eigentlich das, was mir Sorgen macht, weil die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Ja? Ja, ob der Ölmarkt jetzt auf der Sideline ist oder nicht. Ja? Ich meine, man schaut sich das an, man wird Sorge haben. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass jetzt zum Beispiel wie beim letzten Mal jetzt der Iran Saudi-Arabien angreift. Ja? Das hatten wir ja. Das glaube ich, ja, weil die haben sich angefreundet wieder. Ja? Das heißt, Saudi-Arabien verurteilt diesen Angriff auch klar und der Iran wird nicht jetzt Saudi-Arabien angreifen, weil die sind froh, dass sie endlich einmal wieder zueinander gefunden haben. Ja? Also das ist ein Riesenunterschied zum vorherigen Konflikt. Nicht? Aber ja, wie das weitergehen soll, ist mir schleierhaft.
Was würden Sie jetzt Investoren raten? Gibt es eine smarte Option? Also naheliegend ist natürlich, dass man auf die Volatilität long geht oder auf den Ölpreis long geht oder über Ölaktien zum Beispiel nachdenkt. Sind das sinnvolle Optionen aus Ihrer Sicht?
Naja, der Ölmarkt, schauen Sie, beim Ölmarkt, reden wir mal über den Ölmarkt abseits von diesem Event. Ja. Der Ölmarkt hat schon interessante Dimensionen. Sie haben ja gesehen, dass die OPEC momentan 400.000 Fass pro Monat über mehrere Monate hinweg zusätzlich auf den Markt bringt, was ja komplett konterintuitiv ist zu dem, was die Einschätzung ist. Man glaubt ja, dass die Nachfrage nicht wirklich stark ist. Die IEA hat ja Zahlen deutlich unter 1 Million präsentiert. Die OPEC ist noch nach wie vor bei, glaube ich, 1,4 Millionen für dieses Jahr. Das heißt, da gehen diese Erwartungshaltungen auseinander. Ja. Wir haben gesehen, dass die IEA auch für letztes Jahr ihre Erwartungshaltungen deutlich revidieren musste. Ja, weil die waren letztes Jahr auch, da wird nicht kein Ölnachfrage sein. Und jetzt haben sie es deutlich nach oben revidieren müssen. Und was gekommen ist, seitdem der Präsident Trump im Büro ist, musste Fatih Birol, der Chef von der IEA, sich hier offensichtlich eine Kopfwäsche unterziehen auf dem Weg nach Houston und war da mal kurz in Washington. Und als er in Houston dann ankam, hat er gesagt, ja bitte, ihr müsst investieren in die Ölproduktion, weil wir brauchen mehr Produktion. Und das ist deswegen interessant, weil die IEA in den letzten Jahren komplett auf den Green Agenda waren und immer gesagt hat, also wir brauchen nicht investieren in Öl- und Gasexploration. Und auf einmal ist er wieder gekommen, nein, wir haben zu wenig und wir brauchen wieder mehr Investitionen in Öl. Das heißt, er hat hier offensichtlich diese Kurve gekratzt und ich nehme einmal an, dass der politische Wechsel in Washington einen Hinweis darauf gibt, warum er das gemacht hat. Nur, es hat sich auch in den letzten 1-2 Jahren gezeigt, dass die Güte der Prognose der IEA gelitten hat und jene der OPEC sich als superior herausgestellt hat. Und das ist deswegen wichtig, weil die OPEC eben relativ gute Nachfragezahlen sieht in ihrer Prognose und deswegen auch jetzt die Angebotsmengen erhöht hat. Meine Interpretation der Erhöhungen war auch, dass ich damit gerechnet habe, dass es aufgrund dieses jetzigen Konflikts zu weniger Öl aus Iran und Venezuela kommen wird und dass deswegen hier schon Gegenmaßnahmen im Laufen sind. Fakt ist aber, dass die Nachfrage für dieses Jahr vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und das bedeutet, dass diese Preise, die wir jetzt haben um Mitte 70, ja, die sind teilweise jetzt wieder $10 höher wie noch vor 1-2 Monaten, weil hier eine gewisse Spannung herrscht. Ja. Ja, es kann auch wieder das runtergehen, aber ich hätte davor eigentlich die Meinung gehabt, wenn es hier keine Spannungen gibt, dann könnte der Preis locker auf $50 runtergehen oder vielleicht noch niedriger, weil einfach irgendwo fehlt die Nachfrage.
Ich glaube, dass die OPEC hier eine bessere Prognose in der Hand hat. Ich glaube, dass wenn die Preise sich wieder nach unten bewegen, dass sie nicht ein Fass ohne Boden vorfinden und dass die Preise relativ stabil bleiben könnten, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, wo die Nachfrage wieder relativ gut ist. Ja, das heißt, meine Prognose momentan ist nicht so negativ. Und deswegen glaube ich, dass ja, mit dem Konflikt vorbei ist, gehen wir wieder runter, vielleicht auf 60, 65. Aber so diese Bearish-Szenario würde ich momentan nicht sehen. Und vergessen
auch
Sie nicht, dieser Konflikt momentan hat enorme Nachfrage auch nach Diesel und nach Flugbenzin. Ja, das sind ja alles Faktoren, die man nicht vergessen darf. Ja. Das sind ja sehr viele Flieger, die da in der Luft sind, die ständig bedankt werden müssen.
Vielleicht noch die ganz langfristige Perspektive. Leute, wenn euch das Interview gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn Herr Bernini, wenn ihr ihn wieder sehen wollt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich glaube, das Thema Energie, das ist noch so vielfältig. Vielleicht abschließend, jetzt haben wir viel über das sehr Aktuelle gesprochen, langfristig Öl, also wirklich mal eine Perspektive, 10, 20 Jahre. Jetzt gibt es ja viele Stimmen, die sagen, ah ja, braucht eh kein Mensch mehr die E-Autos und hier erneuerbare Energien. Ist Öl aus Ihrer Sicht ein Auslaufmodell oder ist es langfristig auch eine Radio-Chance? Also gibt es da ja langfristig Chancen?
Die Hoffnung der Energiewende ist eine europäische. Ja? Mhm. Die verpflichtende Umstieg von Verbrennern auf E-Auto gibt es nur in Europa, in keinem anderen Kontinent gibt es das. Ja? Und dementsprechend wird das dauern. Ja? Wir rechnen bei JPC rechnen damit, dass der Höhepunkt der Ölnachfrage frühestens so am Ende dieses Jahrzehnts ist, ungefähr 2030. Ich glaube, dass die Nachfragesteigerung im Gas noch weitergehen wird. Ja? Also das wird maximal, also frühestens 2040 sein, der Höhepunkt, wahrscheinlich viel später. Das wird alles brauchen. Und warum ist das so? Weil es viele Länder gibt, viele Kontinente, die einfach Energie brauchen, wo es Energiearmut gibt. Ja, und was man immer vergisst, ist, es gibt Milliarden von Menschen, die heute noch keinen Zugang zu Energie haben, beziehungsweise nicht mehr Energie pro Tag haben, wie das, was ein Kühlschrank konsumiert. Und das sind Leute, die wollen einfach mehr Energie haben. Und deswegen wird die Energienachfrage stetig steigen. Und wir werden jede Form der Energie brauchen, egal ob Öl oder Gas oder Erneuerbaren, um diese Nachfrage zu bedienen. Das, was der oberste Ziel sein sollte, wenn man die Umwelt schonen möchte, ist, dass man Kohle ersetzt, in erster Linie, ob jetzt erneuerbar oder Gas. Und da ist vor allem Asien gefragt, weil in Asien haben wir einen sehr hohen Anteil an Kohle für die Primärenergieaufstellung. Und die versuchen das, nur sie können sich's nur leisten, wenn Gas sehr billig ist. Und diese Umstiege der letzten Jahre wurden massiv gestört, weil Europa dann hergekommen ist und sich von russischem Gas abgesackt hat und das ganze Flüssiggas aufgekauft hat. Und da sind die Asiaten wieder alle zurückgegangen und haben mehr Kohle verbrannt. Das heißt, wenn wir das jetzt optimistisch betrachten, die Abkehr von den Fossilen, dann können wir erwarten, das ist die nächsten 10, 20 Jahre, ein mehr hin, weg von Kohle, mehr hin zu Gas gibt, ja, und mehr Erneuerbare. Aber Öl wird es noch viele Jahre brauchen, weil selbst wenn 2030 der Höhepunkt ist, werden Sie sehen, dass die Nachfrage nach wie vor 2050, 60 wahrscheinlich den höchsten Wert hat im gesamten Energieportfolio. Also das wird dauern, bis der Umstieg wirklich geschafft ist.
Herr Bernini, herzlichen Dank.
Gerne.
Für den Klartext und die spannenden Aussagen. Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Wie gesagt, wenn euch das Interview gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und gerne kommentieren, wie ihr die Lage einschätzt. Es ist ja durchaus heikel gerade. Und dann unbedingt Kanal abonnieren, um solche spannenden Gäste nicht mehr zu verpassen. Danke Ihnen.
Dankeschön.
Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.